ARD.
Ich wollte Pilot werden und das hat aber nicht geklappt. Ich wollte Autorennfahrer werden, hat auch nicht geklappt. Ich wollte Skirennläufer werden, hat auch nicht geklappt. Und vorher wollte ich Künstler werden, hat auch nicht geklappt. Also bisher hat wenig geklappt.
Scheitern, scheitern, besser scheitern.
Architektur kann man in 100 Jahren beurteilen, dann werden die Leute nach meinem Ableben sagen, okay oder auch nicht.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Matteo Thun, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Servus.
Hallo.
Herr Thun, jeder Mensch, der sich für Architektur, für Design interessiert, für schöne Hotels, für Espresso-Tassen oder was auch immer, der kennt Sie und er kennt einen Teil Ihres Schaffens. Aber was, glaube ich, nur sehr wenige bis jetzt wissen, ist, dass Sie ein Abenteurer sind. Richtig?
Ich bin ein Abenteurer und ich schaue immer nach vorne.
Abenteurer heißt, dass Sie nicht nur in jungen Jahren eine große Liebe zur Geschwindigkeit, zum Fliegen entwickelt haben und verrückte Sachen gemacht haben, oder?
Ich wollte Pilot werden und das hat aber nicht geklappt. Ich wollte Autorennfahrer werden, hat auch nicht geklappt. Ich wollte Skirennläufer werden, hat auch nicht geklappt. Und vorher wollte ich Künstler werden, hat auch nicht geklappt. Also bisher hat wenig geklappt.
Scheitern, scheitern, besser scheitern.
Man wird, Architektur kann man in 100 Jahren beurteilen, dann werden die Leute nach meinem Ableben sagen, okay oder auch nicht.
Naja, also Ihre Bescheidenheit ehrt Sie, aber Sie sind dann wirklich ein ganz großer. Und Sie haben ein tolles neues Buch geschrieben, Matteo Thun Stories. Und in diesem Buch beschreiben Sie Geschichten aus Ihrem Leben, beschreiben unter anderem, dass diese angesprochene Liebe zur Geschwindigkeit und zum Fliegen Sie mehrfach beinahe das Leben gekostet hätte.
Ich habe vor kurzem einen Schulfreund getroffen, der hat gesagt, ach, du lebst noch. War mir ziemlich peinlich.
Waren Sie wirklich so ein Wilder?
Nicht wild, aber das Risiko hat mich ab und zu was gekostet.
Bevor wir zum Fliegen kommen, fangen wir doch erstmal klein an mit dem Skateboard. Es gibt eine unglaubliche Geschichte, interessiert mich sehr, ob die wirklich genauso passiert ist, die Sie beschreiben. Sie waren 22, 23, spielt sich in Florenz ab.
In Florenz.
Sie sind mit einem Kumpel auf einem selbstgebauten Skateboard mit Tempo
zwischen 50 und 70.
Einen Berg runtergerast?
Monte Morello.
Gestürzt? Und was ist dann passiert?
Ich hätte gar nicht stürzen müssen, weil es hat sich herausgestellt, es war eine Kröte. Aber
Sie haben von einer Kröte gebremst.
Im Licht der Scheinwerfer dachte ich, da liegt ein Stein und bin abgesprungen und natürlich gestürzt.
Aha. Und dann beschreiben Sie, dass Sie danach in eine Bar gegangen sind, ein bisschen umnebelt, vermute ich.
Richtig.
Und was ist dann passiert?
Ich habe ein Glas Wasser bestellt und mein Chauffeur, der hinter mir fuhr, einen Kaffee. Und das Wasser ist dann unten hinausgeflossen.
Aus dem Loch in Ihrem Kinn?
Aus dem Loch in meinem Kinn. Und in dem Moment kam durch reinen Zufall ein Arzt vorbei in Krawatte und in Abendstimmung. Es war schon nach 19 Uhr. Der Barista hat gesagt, si fermi un attimo. Qui c'è un problema.
Ein kleines Problem hier.
Ein kleines Problem. Und der hat gesagt, kommen Sie mit, hat Nadel und Faden genommen und hat ohne irgendeine Injektion.
Betäubung?
Ohne Betäubung. Am Kinn hat man keine Nerven und hat mich zugenäht. Die Narbe habe ich heute noch.
Der Beweis ist offensichtlich.
Der Beweis ist offensichtlich.
Was für eine verrückte Story. Aber haben Sie das wirklich überhaupt nicht gemerkt? Das muss doch geblutet haben wie nur irgendwas.
Nein, am Kinn blutet man wenig und ich war offensichtlich ein klein bisschen geschockt. Mein Helm war kaputt und meine Handschuhe waren kaputt. Und mein Schutz an den Knien war auch kaputt. Es war ziemlich alles kaputt.
Ich finde dieses Bild unglaublich, wie Sie da an der Bar sitzen. Das Wasser läuft aus diesem Loch im Kinn und der Barista guckt Sie an.
Barista war meine Rettung. Ich hätte mich nie getraut, den Arzt. Ich wusste ja gar nicht, dass das ein Arzt ist.
Ja, Sie waren schon wild. Diese nächste Geschichte, die Sie auch aufgeschrieben haben in Ihrem Buch vom Gleitschirmfliegen.
Rogallo nennt sich das, Drachenfliegen.
Da hatten Sie sich beim ersten Mal schon den Arm gebrochen, das hat Sie aber nicht davon abgehalten, es ein zweites Mal zu probieren. Und wären dann, ich konnte es nicht glauben, Sie wären beinahe von einem Schafhirten abgeschossen worden?
Die Sarden, sardische Hirten sind gefährliche Menschen. Man weiß nicht, was die für eine Sprache sprechen. Also sie ist ziemlich merkwürdig. Und es war Mitternacht, mitten in einer Wiese hat der einen Stab gehoben, das war ein Gewehr, und wollte auf mich schießen. In dem Moment kam mein Kollege mit dem Auto vorbei und hat gesagt, stopp, stopp, das ist ein Mensch.
Was hat der denn gedacht, was Sie sind? Ein
der riesen hat sich gedacht, ich schieße ihn zuerst mal ab. Ich habe keine Ahnung, was er gedacht hat.
Also Gleitschirmfliegen, Skateboard fahren. Autorennen sind Sie auch gefahren?
Autorennen bin ich ziemlich erfolglos gefahren.
Und ist aber nie was passiert, oder?
Nie was passiert. Ich bin mit Formel Ford gefahren, habe dann umgesattelt auf Bergrennen, weil im Bergrennen gibt es keine Entschuldigung, da bist du alleine. Da gibt es keinen Pulk und es gibt keine Abmachungen, dass man jemanden hinaushaut.
Wir können gar nicht all die Geschichten wirklich aufzählen, wo Sie sich fast um Kopf und Kragen geflogen, gelaufen, gefahren hätten. Skeleton, schwerer Sturz. Schädel, Hirntrauma gehabt. Auch sowas.
Das soll einen nicht davon abhalten, weiterzufahren. Skeleton ist eine Passion und...
St. Moritz.
Es ist die einzige Piste der Welt, die jedes Jahr neu gebaut wird. Das ist eine Naturpiste. Jedes Jahr sind die Kurven anders, Kurven neu. Das heißt, man fängt eigentlich zu Weihnachten, wenn die Piste aufgeht, bei Null an.
Fahren Sie immer noch?
Ich fahre immer noch und habe große Freude. Meine Söhne sind viel schneller als ich, aber ich habe noch Freude.
Aber was Sie nicht mehr machen, ist mit Skiern über Lava zu fahren, oder?
Das habe ich einmal gemacht.
Stromboli.
Stromboli war fantastisch. Die ersten 100-200 Meter war Pulver und dann war es Schotter. Und der Schotter wurde immer dicker und immer größer, weil die Lapilli, das sind die Steine von der Eruption, aha, die verlieren mit der Zeit ihr Pulver. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass meine Lunge nach wenigen Minuten vollkommen zugeklebt war und ich keine Luft mehr gekriegt habe.
All diese Geschichten, die Sie erlebt haben, die ja zum Teil wirklich brenzlig bis lebensgefährlich waren, haben Sie nie davon abgehalten, weiterzumachen?
Das klingt ja alles gefährlich, ist in Wirklichkeit wunderschön.
Sie sind ein Danger Seeker, Herr Thun. Sie sind ein Gefahrensucher.
Das mag sein, ich habe das nie so empfunden.
Echt nicht? Aber Sie hören es nicht zum ersten Mal, oder?
Ich höre es nicht zum ersten Mal. Es war natürlich peinlich, weil mein Schulkollege gesagt hat, du bist noch am Leben. Er war verwundert.
Er war ernsthaft verwundert?
Ernsthaft.
Wenn man Sie heute in Mailand oder im Engadin sieht, dann sind Sie meistens mit dem Radl unterwegs, ne?
Bin ich mit dem Mountainbike unterwegs, das ist meine große Passion. Mountainbike in den Bergen, das ist wunderschön.
Wie passt das zusammen? Diese Sucht schon fast nach Geschwindigkeit und Architektur auf der anderen Seite.
Es ist eigentlich ein und dasselbe. Architektur ist ein konstantes Risiko, weil man versucht, nach vorne zu schauen, man versucht, innovativ zu sein. In meinem Fall versuche ich, nachhaltig zu bauen. Und das muss man zuerst mal dem Kunden verkaufen.
Aber es geht mit Tempo, mit Geschwindigkeit wenig. Man muss sehr genau hingucken, gerade um diese Einfachheit auch zu erreichen, die Sie ja immer anstreben.
Die Einfachheit wollte ich immer schon. Skeleton ist sehr einfach. Es gibt eigentlich nur die Gewichtsverlagerung. Ab einer gewissen Geschwindigkeit, ab 100, genügt es, den Kopf zu verändern und die Kurve kommt schon.
Und wo ist die Gemeinsamkeit zwischen Fliegen und Architektur?
Ist ein und dasselbe. Fliegen ist kalkuliertes Risiko und Bauen ist kalkuliertes Risiko.
Darum geht's. Und Sie sagen, dieses Risiko, das kann ich sowohl bei den wilden Sachen, die ich getrieben habe, als auch bei der Architektur immer kalkulieren.
Das waren nie wilde Sachen, sondern es war immer kalkuliertes Risiko.
Ja,
sonst würde ich nicht hier sitzen.
Ja, Sie haben Glück gehabt. Wenn der Schafhirte Sie abgeschossen hätte, wenn Ihr Kumpel nicht vorbeigekommen wäre, wenn der Doktor nicht da gewesen wäre,
wenn der Doktor nicht da gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich heute noch ein Loch.
Nochmal, Sie sind hier im Radio, Herr Thun, Sie müssen die Wahrheit sagen. Diese Geschichte ist wirklich so passiert?
Ist genau so passiert.
Sitzt er da mit dem Loch im Kinn und das Wasser läuft raus. Ich kriege das nicht zusammen. Aber Sie lernen daraus dann auch nichts, oder? Beziehungsweise
man lernt, dass das Kinn kein Problem ist und dass das Kinn keine Nerven hat. Und wenn Sie sich täglich oder fast täglich rasieren, merkt man, dass am Kinn nichts los ist.
Gibt es irgendwas, was Ihnen Angst macht?
Nein. ich schaue optimistisch in die Zukunft. Ich glaube auch, dass die Situation, die wir heute erleben mit den Kriegen, dass die hoffentlich bald zu Ende ist.
Sie sind ein Optimist, das ehrt Sie. Die Realität lehrt uns ja oft etwas anderes, aber wahrscheinlich kann man den Beruf, den Sie ausüben, den eines Architekten und Designers, nur tun, wenn man diese optimistische Weltsicht hat, wenn man auch an das Schöne, das Gute glaubt, oder?
Ich glaube nicht nur an das Gute, ich glaube an die Zukunft und ich glaube nicht, dass rückwärts schauen. Ich habe hier vorne ein Palazzo von Herrn Seidel gesehen. Das ist einfach altmodisch. Ich kann damit schlecht umgehen.
Sie fangen auch immer bei Null an, ne?
Ich fange bei Null an. Jedes Projekt ist neu, jede Location ist anders und jeder Bauherr ist neu.
Was ist die Seele eines Ortes?
Die Seele eines Ortes, ich war gestern in Regensburg und habe versucht, den Wind zu studieren, die Vögel zu hören, den Boden zu verstehen, die Aussicht zu verstehen und natürlich den Kunden und seine Wünsche zu verstehen.
Das heißt, bevor Sie anfangen zu planen, versuchen Sie oder müssen Sie die Seele dieses Ortes in sich aufsaugen. Sie müssen sie in sich aufnehmen und verstehen.
Genau so ist es. Nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter.
Wenn das nicht passiert?
Wenn das nicht passiert, mache ich den Job nicht.
Schon passiert, dass Sie es nicht gemacht haben, weil Sie natürlich, die Seele nicht in sich aufnehmen?
Natürlich. Wenn zum Beispiel der Bauherr ein Spekulant ist, dann sage ich nein.
Aber das wissen Sie ja nicht immer, oder?
Das merkt man.
Was ist die Essenz eines Bauwerks, das Sie geschaffen haben? Was ist das?
Die Essenz eines Bauwerks ist, dass sich derjenige, der in das Bauwerk hineinkommt, sich wohlfühlt und sagt, da bleibe ich, das ist gut so.
Also es geht immer um die Menschen?
Es geht ausschließlich um die Menschen. Es geht um nichts anderes. Es geht nicht um einen Ismus und es geht schon gar nicht um ein architektonisches Credo.
Auch nicht um die Eitelkeit eines Star-Architekten?
Ich bin kein Star-Architekt, ich bin ein ganz normaler Südtiroler Bauernsohn.
Ja. Aber Sie sind in den Augen der Weltöffentlichkeit und aller, die sich für Design und Architektur interessieren, ein Star. Gibt Ihnen gar nichts? Ist Ihnen egal?
Ist mir egal. Ich liebe dieses Wort nicht und ich bin auf keinen Fall Designer.
Warum nicht?
Weil ich bin Architekt.
Und
als Architekt, ist man neugierig, Materialien kennenzulernen. Und Design besteht ausschließlich darin, mit den richtigen Materialien das richtige Ergebnis zu finden.
Das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied. Design ist eine Fiktion, die gekommen ist zur Jahrhundertwende mit der ersten Industrierevolution. Und ich hoffe, sie verschwindet mit der digitalen Revolution.
Ihre Hoffnung ehrt sie hier tut. Sind Sie sich da sicher?
Das ist mein Wunsch.
Ja.
Ich glaube nicht an Design und ich glaube auch nicht an Ausbildung. Ich glaube, man muss wieder zurück zum Meister. So ähnlich wie die Beziehung zwischen Cimabue und Giotto. Giotto ist als Vierjähriger zu Cimabue gekommen. Cimabue hat ihn als Neunjährigen, hatte er die Mutter von Giotto zu sich beordert, gesagt, ihr Sohn ist so gut, er soll jetzt selbstständig sein.
Mit neun.
Mit neun. Und Giotto war mit neun ein Meister.
Herr Thun, Ihr Buch Stories ist nicht nur unglaublich unterhaltsam, das haben wir ja schon angerissen, sondern es sind großartige Bilder drin. Man versteht wirklich ein bisschen mehr, wie Matteo Thun so tickt. Und wir wollen, bevor wir dann auch noch ausführlicher darüber sprechen, Sie natürlich auch besser kennenlernen, persönlich. Und zu diesem Zweck schreibe ich immer einen Lebenslauf für jeden Gast. Der sieht so aus. Sie lesen den bitte laut vor und sagen mir dann, ob das Quatsch ist oder ob Sie den unterschreiben können.
Ich heiße Matteo Thun, bin Architekt und glaube an die Intelligenz der Hand. Das ist richtig. Mein Ziel ist immer das nächste Projekt. Ob Tasse oder Salzstreuer, Hotel oder Armbanduhr. Die Welt verdankt mir viele ungewöhnliche Designs. Das ist die Frage, ob die Welt das verdankt oder ob das vielleicht auch schief läuft. Wenn ich heute baue, dann nach den Prinzipien die Seele des Ortes erfassen, 3-0 anstreben und auf keinen Fall Knödelarchitektur. Angefangen hat alles im zarten Alter von 4 Jahren mit einer Schildkröte aus Ton. Richtig. Geprägt haben mich die Berge, ein paar großartige Frauen und ein Designgenie. Heute bilden meine Frau und ich ein echtes Dreamteam. Sie ist meine große Liebe, zusammen mit meinen Söhnen, das Wichtigste in meinem Leben. Richtig. Bravo.
Können Sie so unterschreiben?
Ich unterschreibe das sofort.
Dann machen Sie das bitte. Dann ist es was wert. Da freue ich mich, Herr Thun. Da gibt es einiges zu besprechen. Womit würden Sie gerne anfangen? Was sticht Ihnen ins Auge?
Dass die Welt mir nichts verdankt, sondern dass die Welt irgendwann erkennen wird, ob meine Projekte gut sind oder nicht.
Und das dauert noch?
Das dauert noch. Architektur braucht einfach mehrere Generationen, bis man beurteilen kann, ob es zeitlos hält oder nicht hält. Zum Beispiel mein Lehrmeister hat mit Sichtbeton gearbeitet. Sichtbeton ist nach 15 Jahren kaputt. Die Oberfläche ist kaputt. Man muss Sichtbeton nach 3-4 Generationen abreißen.
Was ist das neue Material? Holz?
Holz. Holz ist der Werkstoff des 21. Jahrhunderts.
Ich stand zum wiederholten Mal vor kurzem vor dem Vigilius Mountain Resort, ein ganz tolles Hotel in Lana in Südtirol. Und da kommt man ja schon mal nur mit der Seilbahn hoch. Und dann sieht man das Hotel ja zunächst auch gar nicht, weil das so eingebettet ist in die Natur, in die Berge dort. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Sie sagen, die Berge sind das Wichtigste für mich und worum es Ihnen tatsächlich geht bei Ihrer Architektur.
Bravo, es geht mir um die Natur, das Naturerlebnis und nicht um die Architektur. Die Architektur verliert immer gegen die Natur gewinnt. Wir sehen das, wenn es kalt ist, wie heute, und wenn es heiß ist in 14 Tagen. Wir sind eigentlich machtlos, die Natur gewinnt.
Und all diese Bauten, all diese großartigen Kunstwerke, die Sie entworfen haben, entwerfen Sie mit der Hand?
Ich bin der Einzige in einem Team von ca. 100 Leuten, der keinen Computer besitzt.
Sie haben wirklich keinen?
Ich habe keinen Computer.
Was ist mit Mails?
Mails, dafür habe ich eine Assistentin.
Natürlich. Entschuldigung. Aber Sie haben ein Smartphone, oder? Auch nicht?
Smartphone zum Fotografieren, aber nicht zum Telefonieren.
Aber telefonieren tun Sie schon?
Ist ganz selten. Ganz selten.
Warum nicht?
Ich glaube, wir müssen ein Rädchen zurücktreten und wieder zu uns selbst finden. Wir müssen die Meditation und wir müssen das Naturerlebnis wieder nach vorne bringen.
Also sind Sie auch kein Freund der Teams-Sitzungen, die sich ja nun während der Corona-Zeit so durchgesetzt etabliert haben?
Ich bin kein Freund von Coworking und in meinem Büro sind die Leute 5 Tage in der Woche und sie bleiben so lange, bis die Arbeit zu Ende ist.
Aber Sie sind da auch gerne, oder, die Leute?
Die Leute kommen gerne.
Die Leute, die für Matteo Thun arbeiten, müssen ja nicht gezwungen werden dazu.
Es ist niemand gezwungen. Die essen sehr gut am Mittag alle zusammen. Wir haben eine fantastische Köchin. Und wir haben Englischkurse, wir haben Computerkurse. Und das ist alles kostenlos.
Aber Homeoffice geht nicht.
Homeoffice, no way. Die Computersitzung findet kein Ergebnis. Es gibt keine Lösung. Die Leute gehen auseinander und sagen, and so what?
Und sind sicherlich zum Teil auch mit anderen Dingen beschäftigt, während sie gerade am Bildschirm beschäftigt sind.
Und in Japan, ich komme gerade aus Japan zurück, dort schlafen die Leute.
Bei der Arbeit? Oder wie meinen Sie?
Die schlafen, auch wenn der Chef einen Vortrag hält. Aber jeden Morgen hält der Chef einen kurzen Vortrag. Die Leute schlafen, stehend.
Und Sie möchten, dass die Augen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Sie gerichtet sind, beziehungsweise dass man sich gegenseitig in die Augen schauen kann?
Nicht auf mich, sondern der Austausch untereinander, und der funktioniert nur, wenn es physisch ist und nicht digital.
Ich würde gerne mal ganz vorne anfangen, mal so ein bisschen zu verstehen, wie das alles so gekommen ist mit Ihnen, Herr Thun. Sie sind geboren am 17. Juni 1952 in Bozen, richtig?
Richtig.
Als Matthäus Antonius Maria Graf von Thun und Hohenstein?
Darüber spricht man nicht.
Spricht man nicht?
Nein.
Warum?
Es geht um die Ergebnisse, die jemand im Leben bringt und nicht um seinen Namen.
Okay, also Sie sagen, der Adel ist egal, spielt keine Rolle.
Adel hat für mich als Architekt keinen Stellenwert.
Ihre Eltern waren Keramiker, haben auch das gleichnamige Unternehmen Thun begründet und berühmt wurde das ganz am Anfang durch den Bozner Engel, den ja nun wirklich jeder kennt. Und jetzt streiten sich die Gelehrten. Das Vorbild für den Engel, sind das Sie oder ist das Ihr Bruder?
Das weiß ich bis heute nicht. Meine Mutter lebt nicht mehr. Es könnte mein Bruder sein, es könnte auch ich sein. Vielleicht ist es eine Mischung von beiden. Ich war als Baby sehr dick.
Wunderbar pausbäckig.
Bausbeckig und das Engelchen hat zu Augen, offenen Schmollmund.
Noch kein Loch im Kinn.
Kein Loch im Kinn und ist ein Exportschlager. Also ist
bis heute.
Bis heute.
Kennt jeder.
Wir hatten nie einen Engel zu Hause, das hat keine religiöse Bewandtnis, sondern ist schlicht und einfach ein Objekt der Liebe.
Wenn man so aufwächst wie Sie, ist es ja naheliegend, dass man auch schon sehr früh so einen gewissen Faible für Kunsthandwerk entwickelt. Stimmt es wirklich, dass Sie mit 4 schon eigenhändig Schildkröten aus Ton gefertigt haben?
Ich hatte Schildkröten aus Ton gefertigt aus 2 Gründen. Erstens hatten meine Eltern kein Geld für Spielzeug. Und das Zweite war, dass du in der hohlen Hand eine Mulde machst und dann 5 Extremitäten dran klebst und das ist dann eine Schildkröte.
Weil es das Einfachste war.
War das Einfachste. Also ich bin nicht unbedingt ein Liebhaber von Schildkröten.
So banal und so pragmatisch ist das Leben manchmal.
So einfach ist das Leben.
So haben Sie
auch.
Es
hat einfach begonnen und sollte auch einfach weitergehen.
Das haben Sie damals schon, ich will nicht sagen verstanden, aber so geahnt, dass in dieser Einfachheit vielleicht der Schlüssel zu Ihrem Leben liegen könnte?
Kann ich mich nicht erinnern.
Naja, das ist ja auch eine blöde Frage. Ein 4-Jähriger denkt wahrscheinlich nicht an Einfachheit.
Meine Mutter hat behauptet, ich sei mit 2 am Topf gesessen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen.
Mit 2?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Also die Schildkröten aus Ton. Häuser mit Holzklötzen, mit Bauklötzen. Haben Sie da schon besonderes Talent gezeigt?
Das war fabelhaft. Ich hatte von meinem Taufpaten Holzklötze bekommen. Und mit den Holzklötzen habe ich wunderschöne Häuser gebaut. Meine Mutter hat die Häuser gelobt und ich glaube, langsam komme ich zu dieser Einfachheit zurück.
Hatten Sie schon Lego? Haben Sie mit Lego schon gespielt?
Lego ist erst sehr viel später gekommen. Ja. Da war ich schon über 10.
Nie gebaut mit Lego?
Mit Lego auch gebaut, aber lieber noch mit Holz.
Ich habe immer Flugzeuge aus Lego gebaut. Mit immer ausladenderen Flügeln.
Das ist wunderschön,
das
aber
war toll.
Sie fliegen nicht.
Ich fliege nicht und bin auch kein Flugzeugbauer geworden. Aber das fällt mir jetzt in dem Moment ein, wo wir drüber sprechen, dass ich da weite Teile meiner frühen Kindheit damit verbracht habe, mit Lego Flugzeuge zu bauen.
Jetzt muss ich Ihnen erzählen, was mit meiner Doktorarbeit passiert ist. Ich habe einen Flügel gebaut. Auf Empfehlung meines Doktorvaters, der hat mir geraten, den Job an den Nagel zu hängen, weil Architektur sei tot.
Während Ihres Studiums?
Während meinem Studium. Ich habe dann gesagt, es fehlt mir nochmal die Doktorarbeit, ich will jetzt fertig machen. Und er hat gesagt, was ist dein Hobby? Dann habe ich gesagt, natürlich fliegen. Er hat gesagt, bau einen Flügel, aber wahrscheinlich fliegst du hinaus. Wahrscheinlich schicken die dich zum Teufel. Das war auch so, bis unwissentlich ein Ingenieur, der bei Forlanini studiert hat, die gesamte Kommission davon überzeugen konnte, dass meine Arbeit ernst zu nehmen ist und man mich durchlassen soll. Das Ergebnis war, dass ich summa cum laude, also die beste Benotung überhaupt bekommen habe.
Und Sie haben da was gebaut? Ein Flugzeug?
Ich habe einen Flügel gebaut, einen Flügel, der war sehr innovativ, basierend auf Zeichnungen von Leonardo da Vinci.
Und dafür haben Sie als...
Dafür habe ich eine Auszeichnung bekommen.
Architekturstudium? Das hat mit Architektur wenig zu tun.
Das hat mit Architektur wenig zu tun. Ich bin durchgekommen. Ich habe es geschafft. Der Professor hat die Aula verlassen und wie es verkündet wurde, haben alle geweint.
Und wenn es diesen Professor nicht gegeben hätte, wenn Sie durchgeflogen wären, was hätten Sie dann gemacht?
Dann wäre ich wahrscheinlich heute Pilot.
Diese Leidenschaft fürs Fliegen hat Sie nie losgelassen?
Fliegen ist ein Traum der Menschheit. Leonardo da Vinci hat einen Flügel gebaut, hat dann den Pfarrer von Fiesole gebeten, er möchte das testen und er ist abgestürzt, tödlich abgestürzt, weil der Flügel zu schwer war. Das bringt mich zurück zum Lego. Lego ist einfach zu schwer. Das Problem ist Aluminium und Dachkorn. Dachkorn ist das leichteste Material, leichter als die Leinwand, mit der damals Leonardo da Vinci den Versuch gestartet hat.
Haben Sie denn versucht, mit so einem Flügel zu fliegen?
Meine Doktorarbeit hat darin bestanden, dass ich mit Pink Floyd meinen Flug dokumentiert habe, wissentlich, dass die mich ohnehin wegschicken.
Das heißt?
Das heißt, es hat nur durch Glück geklappt. Das war wirklich Glück.
Sie haben viel Glück gehabt im Leben.
Viel Glück.
Ein Glückskind?
Vermutlich ja.
Das größte Glück Ihres Lebens, Ihre Frau?
Das größte Glück ist meine Frau und meine zwei Söhne.
Ihre Frau ist sowas wie ein kongenialer Partner, Partnerin für Sie?
Meine Frau hat 40 Jahre lang als Radar gewirkt und hat immer das geplant und gezeigt, was in 4 bis 6 Jahren passieren würde. So,
Design. Sie ist die Visionärin?
Meine Frau kommt aus der Mode und hat gelernt, vorauszuschauen. Und die Leute in der Mode müssen einfach wissen, was in den nächsten Jahren passiert, sonst würden sie nicht arbeiten können.
Sie haben gesagt, ich bin der Handwerker, sie ist der Radar.
Oder so das ist Radar. Es. Ich bin eigentlich nur der Ausführende und meine Frau sagt, wie es läuft.
Ihr seid 40, 41 Jahre verheiratet.
Richtig.
Kennt euch nochmal 5, 6 Jahre länger. Wie haben Sie es damals geschafft, dass sie sich in Sie verliebt hat?
Ich weiß gar nicht, ob sie sich verliebt hat oder ob es mir gelungen ist, durch Zufall sie zu gewinnen.
Durch Zufall? Nein. Durch Zufall passiert doch sowas.
Durch Zufall. Man kann auch Glück haben.
Absolut. Ich habe auch Glück gehabt mit meiner Frau.
Bravo.
Ja. Allerdings. Diese Zeit, in der Sie bei Ettore Sozzas waren in Mailand, das ist etwas, was Sie besonders geprägt hat, oder? Sie haben gesagt,
Sozzas war eigentlich...
Wenn einer ein Genie war, dann wirklich er.
Das war meine Rettung. Ich hatte keine Anstellung bekommen. Nach meiner Summa Cum Laude habe ich erkennen müssen, dass das Studium eigentlich keinen Sinn hatte. Und habe dann bei Sozzas mühsam begonnen, von Null weg zu lernen. Ich habe gelernt, mit welchen Bleistiften man zeichnet. Habe unendlich viel Prügel bekommen und habe mich Schritt für Schritt dann durchsetzen können, auch bei den Leuten, die gesagt haben, du verstehst ja nichts vom Beruf.
Der erste Auftrag, stimmt das? Die berühmten Salzstreuer, Pfefferstreuer von Alessi?
Salz, Pfeffer, Essig, Öl von Alessi war mein erster Job. Das war auch eine schwierige Sache, weil... Der Ettore Alessi hat mich zum Teufel gejagt, hat gesagt, das ist alles viel zu kompliziert, was Sie mir da zeigen. Ich habe das dann dem Artdirektor, dem jungen Alberto Alessi gezeigt und er hat gesagt, wir machen das. Und heute ist es das erfolgreichste Salz-Pfeffer-Essig-Öl-Produkt am Markt.
Ich habe gerade vorhin einen Kollegen getroffen, weil wir darüber gesprochen haben, ich sage jetzt nicht den Namen, der hat gesagt, das hat er auch schon geklaut.
Geklaut?
Ich glaube, das ist eines der meistgeklauten Designobjekte überhaupt.
In einem Restaurant. Bravo. Also meine Passion ist, Besteck auszuleihen.
Auszuleihen?
Auszuleihen in Restaurants. Ob ich es dann zurückbringe, weiß ich nicht.
Ja, aber sagt keiner was. Wenn Matteo Thun
sich Besteck ausleiht. Die Episode bei Sozzas war für mich sehr beeindruckend. Eine Episode... an die ich mich heute noch erinnere, war ein junger Mann aus Kalifornien mit Turnschuhen. Der hat gesagt, kann ich Ihr Unternehmen kaufen? Ich habe das dann an Sozzas weitergeleitet. Der hat gesagt, ich denke nicht dran, nach Kalifornien auszuwandern. Dann hat er beim Weggehen seine Visitenkarte hinterlassen und auf der stand Steve Jobs.
Nein. Und das war's aber dann?
Das war das.
Da gab es nie wieder einen Kontakt?
Es gab Kontakte, aber wir haben für Olivetti gearbeitet in der Zeit und wollten aus ethischen Gründen nicht für die Konkurrenz arbeiten.
Stimmt das eigentlich, dass Sie da in den ersten 3 Jahren kein Gehalt, keine Kohle bekommen haben?
Absolut nicht. Bei einem Lehrmeister, Giotto hat vermutlich bezahlt, dass er bei Cimabue arbeiten durfte. Ich war glücklich zu arbeiten. Es hat dann gekriselt, weil Ettore Sozzas hat gesagt, am Wochenende will ich nicht, dass du fliegst. Entweder du arbeitest oder du fliegst. Entscheide dich. Und dann habe ich mich entschlossen, das Fliegen zu beenden.
Wow.
Schade.
Weil die Leidenschaft für Architektur noch größer war.
Leidenschaft für Architektur. Ich wollte einfach den Sozzas nicht verlieren.
Aber wovon haben Sie gelebt in der Zeit, in den 3 Jahren?
Ich habe vom Fliegen gelebt und habe dann gesagt, Ettore, wir müssen eine Gesellschaft machen, sonst kann ich nicht leben. Und dann hat er gesagt, okay, Gesellschaft ja, aber zahlen werde ich dich nie.
Sie haben von dem nie einen Cent bekommen?
Nie.
Krass. Krasse Geschichte.
Ja, aber das ist in unserem Geschäft so.
Hatten Sie nie Existenzängste? Tun haben Sie nie gedacht, das ist zwar meine große Leidenschaft, aber ich muss ja von was leben, ich muss ja vielleicht auch später meine Familie ernähren?
Ich hatte gute Verdienste als Pilot und habe Werbeflüge gemacht und habe damit sehr gut verdient.
Und das hat gereicht?
Das hat gereicht, ja.
Man hat ja in diesem Geschäft, also Sie hatten in diesem Geschäft wirklich mit vielen Großen zu tun, auch mit vielen mit seltsamen Anmutungen und Macken. Der große alte Illy, für den Sie die Tassen, die berühmten Espresso-Tassen gemacht haben. Richtig. Stimmt es, dass der Ihnen ein Werk 60, 70 Seiten übergeben hat, wo drin stand, wie das funktioniert, wie man Kaffee trinkt und was diese Tassen können müssen?
Richtig.
70 Seiten?
70 Seiten, weil er war der Erfinder des angeblich besten Kaffees. Er hat gesagt, ich röste nur eine Qualität.
Nämlich die beste.
Nämlich die beste. Heute hat sich herausgestellt, dass es nicht unbedingt die beste ist. Im Studio haben wir gratis Illy, gratis Lavazza, gratis Meindl, gratis Nespresso.
Kann ich mal vorbeikommen bei euch?
Natürlich gerne. Sie können auch dann aus einer Illy-Tasse einen Kaffee trinken, der nicht von Illy ist.
Aber sind Ihrer Erfahrung nach all diese Leute, die sowas Besonderes geschaffen haben, auch ein besonderes Unternehmen, haben die alle so spezielle Macken? Sind das alles Verrückte auf eine gewisse Weise?
Ich würde im Falle vom Ernesto Illy sagen, er war ein Genie.
Auch ein Genie, ja.
Er war ein Genie.
Sind Sie ein Genie?
Nein, absolut nicht.
Und wenn andere das über Sie sagen?
Denke ich nicht drüber nach.
Aber Sie sagen auch nicht, stimmt nicht.
Interessiert mich nicht. Ich mache meine Arbeit und versuche, die so gut wie möglich zu lösen.
Diese 3 Nullen haben wir noch gar nicht angesprochen, die Ihnen ja heute so wichtig sind, wenn Sie was entwerfen, wenn Sie bauen. Also möglichst keine Kilometer für die Anfahrt der Materialien, möglichst wenig CO2-Ausstoß und möglichst null Müll. Ist das wirklich umsetzbar?
Das ist umsetzbar, insbesondere null Müll bedeutet ein Lifecycle-Management, nämlich dass, wenn du ein Betonhaus abbrichst, dass du den Beton verkleinerst und im nächsten Gebäude verwertest. Das sind alle 3 Nullen sind möglich und alle 3 Nullen ersetzen die teure, sehr unverständliche Zertifizierung, die jede Region anbietet. Es gibt eine bayerische Zertifizierung, es gibt einen DGNB, ja. Es gibt LEEDs in Amerika, in England. Das sind alles unglaublich teure, hochkomplexe Geschichten. Ich glaube, in meinem Büro, wir sind ungefähr 100 Leute, hat noch nie jemand DGNB zu Ende gelesen.
Aber warum, beziehungsweise was ist der Grund dafür, dass nicht mehr und nicht nachhaltiger so gebaut wird, wie Sie das gerade entwerfen, wie ihr das ja offenbar bei euch im Büro auch tut. Was ist der Grund, dass das nicht funktioniert? Noch nicht mal in Bayern, in Deutschland.
Ich glaube, es wird funktionieren müssen, weil wir haben keine Alternative.
Ich hatte gerade wieder einen Gast, der in Peru war und sich mal mit eigenen Augen da das Abholzen der Regenwälder angeschaut hat. Truppenholz und hat gesagt, das ist eine, wenn du dort das mal siehst, was das für eine Katastrophe ist, was das auch für die Menschen dort bedeutet, dann setzt du dich dagegen ein und versuchst sowas zu ändern. Aber es tut sich ja nicht wirklich was, oder?
Ich denke, es muss sich was tun und es beginnt sich schon zu regen. Die nächste Generation ich habe großes Vertrauen in die jungen Leute. Die jungen Leute lassen sich nicht mehr alles bieten.
Sie haben selber zwei Söhne, zwei erwachsene Söhne, die sehr erfolgreich sind. Der eine ist Künstler in New York.
Richtig.
Und der andere ist in London. Die sind beide machen was anderes als Sie.
Beide machen was anderes, weil sie haben verstanden, dass der Papi nie zu Hause ist. Und sie wollten offensichtlich einen Beruf ausüben, der menschlicher ist.
Das wäre nämlich meine oder ist meine nächste Frage. Wenn wir die beiden fragen würden, wie war denn der Matteo als Papa? Was würden die sagen?
Zumeist abwesend.
Bedauern Sie es?
Ja, bedauere ich.
Würden Sie es anders machen, wenn Sie könnten, nochmal von vorne anfangen?
Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen.
Weil diese Leidenschaften fürs Fliegen und für die Architektur zu groß sind.
Ich habe das Fliegen gestoppt, noch bevor mein erster geboren wurde. Insofern ist das Risiko des Absturzes war nicht mehr da.
Wenn die in ihre Fußstapfen getreten wären, würde sie das noch stolzer machen oder sagen sie eher, ich bin froh, dass sie was anderes machen?
Eigentlich bin ich froh, dass sie was anderes machen, weil sie sind beide glücklich. Und das ist das Wichtigste.
Das ist schön. Wenn Matteo Thun morgens in den Spiegel schaut, was sieht er dann?
Er sieht kurze Haare seit Ende November und ein Gesicht, das etwas zu schnell gealtert ist.
Finden Sie?
Ja.
Empfinden Sie sich als alt?
Nicht als alt, aber als gealtert.
Ihnen ist ja dieses genau Hinschauen essentiell, das ist mit das Wichtigste für einen Architekten wie Sie. Was ist das, was uns nicht auffällt, die wir auf Matteo Thun gucken? Was macht Sie als Menschen wirklich aus? Was sehen nur Sie?
Ich schaue mir jede Toilette an, ich schaue mir jeden Tisch an, wie er gebaut ist, und ich schaue mir jedes Haus an. Ich höre nicht auf zu schauen und neugierig zu sein.
Wieso jede Toilette?
Mit den Toiletten verdienen wir das beste Geld. Wir haben einen chinesischen Partner, mit dem wir Patente für WC-Bidet. Es macht keinen Sinn, dass wir essen und nach dem Essen auf die Toilette gehen und Papier verwenden anstelle von Wasser. Die Säuberung des Körpers, die Intimhygiene, sollte und müsste über Wasser laufen und nicht über Papier. Papier ist Zellulose und Papier ist auch schwer abzubauen.
Ist ja in anderen Kulturen schon lange so.
In Japan und China ist das Standard, bei uns noch nicht.
Kommt aber auch?
Ich würde es mir wünschen, ich glaube ja.
Schon wieder was gelernt. Wissen Sie, was ich sehe, wenn ich Matteo Thun angucke? Einen Mann mit inzwischen 71 Jahren, der immer noch so einen etwas Schalkhaftes hat im Blick, den man seinen Humor anmerkt, ansieht und der, Sie haben selber gesagt, neugierig geblieben ist wie so ein großer Junge.
Richtig, ich bin wahrscheinlich nie alt geworden, obwohl mein Gesicht, wenn ich mich in den Spiegel schaue, zu alt ist.
Herr Thun, bedanke mich sehr für das Gespräch.
Herzlichen Dank an euch alle. Bayern 1 ist eine tolle Sache.
Absolut, ja, und ich sage gerne nochmal, dieses Buch ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Das ist also nichts, was man sich jetzt irgendwie nur einfach nur auf den Schreibtisch legt oder so oder auf den Wohnzimmertisch. Das macht viel Spaß. Da sind tolle Geschichten drin und man versteht, wie ein Mann wie Matteo Thun tickt.
Es sollte ein Buch sein, das nicht Architekten lesen, sondern Menschen.
Das werden sie. Vielen herzlichen Dank, Matteo Thun.
Ich bedanke mich.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.